Was befähigt uns überhaupt? Schlechter Schüler gewesen, scheiß Noten gehabt. Das war Katastrophe.
Ja, richtig gehört.
Wir machen jetzt Podcast. Wir, das sind Marco und
Markus.
Und damit herzlich willkommen zu Quadratmeter, dem Podcast für Immobilien und Finanzen aus Dresden für Mitteldeutschland.
Ja, herzlich willkommen, Leute, zum Quadratmeter-Podcast oder auch M-Quadrat, wie ihr möchtet. Ich bin Markus und auf der anderen Leitung oder anderen Seite der Leitung sitzt Marco und wir wollen euch jetzt zukünftig ein bisschen mit Immobilienwissen versorgen und würden uns einfach freuen, wenn es gut angenommen wird. Ja, wir werden hier über die alltäglichen Themen des Lebens in Bezug auf Immobilien und Finanzen im Generellen auch vielleicht mal sprechen und sind gespannt, wie sich das Ganze hier entwickelt. So, Marco, hallo.
Ja, hallo erstmal an alle und wir sitzen hier am Sonntagmorgen zusammen, nehmen diesen Podcast auf, unser erster Podcast. Deshalb, es könnte vielleicht noch das eine oder andere Problem geben, aber wir schauen mal, wie das Ganze jetzt durchgeht.
Wir sind auf jeden Fall gespannt, ganz genau. Es geht im Endeffekt damit los, was befähigt uns überhaupt, so einen Podcast zu machen? Die Leute fragen sich ja, jetzt reden da zwei Typen über Immobilien, aber warum überhaupt, ja? Und meine Intention war tatsächlich, oder unsere Intention war auch, Mehrwert zu bieten. Ich mache das bereits über meinen BetonGoldTV-Kanal bei Instagram. Könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Und wir haben uns einfach hier zusammengesetzt und gesagt, okay, wie können wir noch mehr Mehrwert, noch mehr Wissen vermitteln? Und dann kam Marco auf mich zu und hat gesagt, komm, lass einen Podcast machen. Da bin ich auch dabei. Und dann, ja, geht's jetzt los. Und jetzt fangen wir eigentlich mal so an, steigen so ein und sagen, Marco, was ist eigentlich so... Was machst du? Was ist deine Tätigkeit im Immobilienbereich?
Ja, meine Tätigkeit im Immobilienbereich sieht eigentlich so aus. Ich bin seit mehreren Jahren Makler im Investmentgeschäft beziehungsweise im typischen Mehrfamilienhausgeschäft. Wie bin ich da hingekommen? Ich habe hier in Dresden eine ganze Zeit lang studiert. Bin dann irgendwann nach dem Studium im Vertrieb gelandet, vom Vertrieb aus dann im Immobilienbereich. Habe da 5 Jahre lang für ein großes Maklerhaus, was deutschlandweit bekannt ist, gearbeitet. Bin jetzt vor kurzem zu einem anderen großen Makler gewechselt. Und ja, das ist im Prinzip meine Erfahrung im Immobilienbereich. Habe da über die Jahre hinweg natürlich sehr, sehr viel gesehen, was es alles so geben kann, beziehungsweise was alles so vorkommt. Und ich denke, dieses Wissen ist ganz hilfreich und könnte unseren Zuhörern auch weiterhelfen, ihre eigenen Entscheidungen etwas einzuordnen.
Aber vielleicht so für den Start auch, wie kamst du eigentlich damals zu dem Thema Immobilien? Du bist ja quasi als, will ich mal sagen, Quereinsteiger reingerutscht in die Branche. Wie kam es dazu? Was hat dich dazu bewegt zu sagen, ich werde jetzt Makler?
Ja, das kann man eigentlich ganz einfach zusammenfassen. Ich habe halt schon immer irgendwie was mit Verkauf gemacht, ne? Alle Tätigkeiten, die ich jetzt so bisher in meinem Leben hatte, haben immer was mit Verkauf zu tun gehabt. Und Immobilien an sich haben mich persönlich schon immer interessiert. Bin dann damals einfach über eine Stellenanzeige auf dieses große Maklerhaus gestoßen und habe die Möglichkeit dann damals einfach genutzt, dort einzusteigen. Das hat mir so viel Freude bereitet, dass ich quasi eigentlich aus der Sache nicht mehr wirklich rausgekommen bin und eigentlich auch gar nicht mehr raus will.
Wann bist du eingestiegen? Ich glaube, wir haben ja damit, du hast damals angefangen, als ich quasi auch bei dem besagten Arbeitgeber schon gearbeitet habe. Wann war das? 2015, 2016, irgendwie so in der
das
Richtung?
Das war Mitte 2016, genau. Mitte 2016, Mitte 2016 bin ich dort eingestiegen. Ja. Damals von diesem Geschäft noch nicht wirklich große Ahnung gehabt. Mhm. Klar, so ein bisschen, man hatte sich immer schon mal ein bisschen belesen und mit dem Thema beschäftigt, aber da halt eigentlich damals der Einstieg in diese Mehrfamilienhaus- beziehungsweise Investmentwelt.
Ja, mega interessantes Geschäft vor allem, was vielen tatsächlich nicht als erstes in den Sinn kommt, wenn man sich mit Immobilien beschäftigt und auch mit Maklerei. Viele sehen ja immer erstmal nur den, sagen wir mal, Vermietungsmakler, der einem die Wohnung aufschließt, einen nett durchführt und sagt, hier, guck's dir selber an, ich habe den Schlüssel. Oder halt eben auch den Makler, der ihm das Einfamilienhaus verkauft. Aber diese Investmentmaklerei ist natürlich ein mega interessantes Geschäftsfeld, sehr lukrativ. Ja, also von daher ist das eine coole Sache. Wie gesagt, da haben wir uns ja auch drüber kennengelernt.
Und genau.
Genau.
Ja, wie bist du denn ins Immobilienbusiness gerutscht? Ich glaube, du hast ja sogar direkt nach der Schule eine Ausbildung in dem Bereich gemacht, oder?
Genau, also bei mir ganz klassisch schlechter Schüler gewesen, scheiß Noten gehabt. Also der Klassiker quasi. Und dann gesagt, okay, was machst du jetzt damit? Ja, und habe dann nach meinem Abschluss in der Sportmittelschule Chemnitz, wo ich Basketball gespielt habe, dann eben gesagt, okay, komm, du musst noch irgendwas dranhängen. Nur mit der Realschule wird es eben schwer. Und dann habe ich das Fachabi noch drangehangen für Wirtschaft und Verwaltung. Das habe ich dann in Dresden gemacht und bin danach dann eben bei der Vonovia angenommen worden, damals noch die GAGFA, für eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann. Und es kam eigentlich auch so, dass ich gesagt habe, okay, was willst du mit deinem Leben anfangen? Und im Endeffekt musst du ehrlich sagen, ich bin nicht der akribischste Typ, ich bin nicht der, der Schreibtischhengst irgendwie da spielen muss für 8 Stunden am Tag, sondern es ist wirklich so, dass ich gesagt habe, okay, ich brauche irgendwas, wo ich mit Leuten zu tun habe. Aber die soziale Schiene, muss man auch fairerweise sagen, jetzt irgendwie in die Pflegerichtung zu gehen oder so, war nicht so meins. Und von daher habe ich gesagt, komm, dann probierst du das mal mit Immobilien. Und dann hat mich die Ausbildung eigentlich auch so gecatcht, dass ich gesagt habe, okay, das willst du weitermachen. Die Hausverwaltung in sich war jetzt nicht ganz so meins, weil es schon irgendwann immer das Gleiche ist. Und deswegen bin ich dann auch in die Maklerei gewechselt nach meiner Ausbildung, wo wir uns dann eben auch kennengelernt haben. Und ja, dann ging es eigentlich so Schlag für Schlag weiter. Dann dieses ganz klassische Thema, ja, dann habe ich gedacht, ich mache mal Luxusmakler auf Mallorca, so à la Marcel Remus, einfach mal ein bisschen Luxuswillen verkaufen. Das war auch ganz schön. Habe ich dann auch nochmal 1,5-2 Jahre gemacht und dann ging es eigentlich auch direkt wieder zurück nach Dresden beziehungsweise nach Berlin und jetzt bin ich eigentlich deutschlandweit für ein Family Office unterwegs und mache den Einkauf, auch im Investmentbereich. Also wir kaufen Mehrfamilienhäuser, Wohnungen, Geschäftshäuser, Gewerbeimmobilien und da bin ich eigentlich auch ganz happy. Wir machen sehr gutes Volumen im Jahr und da kriegt man natürlich sehr viel mit. Also ich habe jetzt aktuell wahrscheinlich so in den letzten Jahren so um die 60-70 Millionen an Transaktionen betreut. Und da schnappt man natürlich einiges auf.
Genau. Ja, ich denke, in dem Bereich liege ich auch mittlerweile ungefähr so, wenn ich alle Geschäfte mal so zusammenfasse in den letzten Jahren, dann wird es auch in die Richtung gehen. Wie gesagt, schon viel gesehen. Was mich mal interessieren würde, wäre, was war denn so wirklich das Ungewöhnlichste oder sagen wir wirklich mal das Krasseste, was du in deinem Immobilienleben bisher so erlebt hast? Also jetzt mal abgesehen von so den normalen Dingen, Wohnungszustände oder halt wirklich einfach Eigentümer, die sich komisch verhalten haben. Was war so das, was du sagen würdest, das war wirklich das Schlimmste oder Abgefahrenste, was ich in der Welt erlebt habe?
Ja, also da habe ich einiges gesehen. Also ich könnte Bücher schreiben tatsächlich über die Sachen, die ich so gesehen habe, auch in meiner Zeit vor allem als Verwalter. Die Vonovia verwaltet ja relativ viel Sozialbauten. Ja, von daher sieht man da auch viel, naja, ich will mal sagen Elend. Ich hatte direkt in meiner zweiten Woche tatsächlich eine Zwangsräumung. Zweite Woche in der Ausbildung, glaube ich, war das wirklich. Hatte ich direkt eine Zwangsräumung in Dresden bei einem ja sehr netten Russen, der uns die ganze Zeit vorgeworfen hat, dass wir ihn umbringen möchten. Und wir waren mit Polizeischutz quasi eskortiert worden zur Zwangsräumung, weil ein paar Wochen vorher da ein Gerichtsvollzieher, ja, ich sag mal, verunglückt ist. Und das war sehr actionreich, ja, aber im Endeffekt habe ich wirklich so viel gesehen, das kann man gar nicht alles wiedergeben, von Mietern, die ihre Küche rausreißen und ein Blumenbeet in der Küche pflanzen, über Leute, die sagen, mein Obermieter hat eine Autowerkstatt im dritten Geschoss, zu ja allem Möglichen wirklich. Also es war eine Wahnsinnszeit, man hat super viel gelernt, viel, naja, wie gesagt, auch viel übel gesehen. Aber an sich war es im Endeffekt trotzdem eine sehr erfahrungsreiche Zeit, wo man viel gelernt hat. Aber ja, also wie gesagt, einer kam wirklich rein und sagt, ja hier, Herr Möllendorf, ich gebe jetzt hier mal ein Lärmstörungsprotokoll rein. Dann sage ich, was ist denn das Problem? Ja, mein Nachbar, der hat eine Autowerkstatt in seiner Wohnung. Dann sage ich, okay.
Eine Autowerkstatt in der Wohnung?
Ja, genau. Und dann habe ich gesagt, okay, welches Geschoss wohnen Sie denn? Ja, ich wohne im zweiten. Ja, und Ihr Nachbar? Ja, der wohnt in der dritten Etage. Dann habe ich gesagt, ja, aber also alles schön und gut, aber ist es nicht irgendwo unwahrscheinlich, dass er eine Autowerkstatt betreibt in der dritten Etage? Nein, das sei wohl so und alles gut. Wir sind der ganzen Sache dann nachgegangen. Es kam am Ende dann raus, dass sein Nachbar, der im dritten OG über ihm gewohnt hat, letztendlich einfach nur sehr laut Techno gehört hat und das so bei ihm rüberkam, als ob er da oben an Autos rumschrauben würde. Also okay. Von daher, manchmal musste man sich das Lachen echt ganz schön, ja, sag ich mal, verkneifen, aber ja, war eine witzige Zeit, definitiv.
Denke ich auch. Ich meine, das ist natürlich alles nicht so der Standardfall. den man so erlebt, aber es sind halt immer so wieder Anekdoten, die da aufploppen, die man halt immer mal wieder mitkriegt. Also ich habe auch schon die abgefahrensten Sachen gesehen bei Besichtigungen. Geht los bei Mietern, die im Hausflur irgendwie zwischen 90 und 100 Paar Schuhe vor der Tür gestapelt haben oder auch Sanierungsobjekte, in die man reingeht und die schon so marode gewesen sind, dass man in der ersten Etage auf einmal gemerkt hat, wie die Decke nachgibt und dann ganz schnell aus dem Haus rausrennt. Also ja, man erlebt in der Branche schon so einige Sachen.
Definitiv, definitiv. Also im Endeffekt müssen wir jetzt auch mal festhalten, was ist eigentlich oder wie wollen wir diesen Podcast auch aufbauen? Ja, ihr habt uns jetzt ein bisschen kennengelernt, wir haben ein paar Erfahrungen geteilt. Wenn ihr Fragen habt, ja, ihr könnt uns gern immer auf unseren Social-Media-Kanälen dazu auch Fragen stellen. Die würden wir dann hier im Podcast oder auch im Social Media irgendwo aufgreifen. Da könnt ihr gerne bei Instagram schauen, bei Marco unter marco-drlk und bei mir unter betongoldtv. Wie gesagt, genau. Wenn ihr Fragen habt, dann einfach da bitte eine Frage senden.
Oder wer uns einfach eine E-Mail schicken will, kann das natürlich auch machen. Wir haben eine E-Mail-Adresse eingerichtet und zwar unter immobilienpodcast@gmail.com. Könnt ihr uns auch gerne mal längere Fragen stellen.
Das wundert mich eigentlich, dass diese Domain noch frei war.
Ja.
Einfach, sehr einfach gedacht, aber prinzipiell dachten wahrscheinlich alle anderen, das wäre schon vergeben. Aber ja, okay. Also wir bauen den Podcast so auf, nur für die Zuhörer jetzt auch mal, damit ihr Bescheid wisst. Wir wollen schon irgendwo Immobilienwissen vermitteln und wollen das auch in einer realistischen und logischen Reihenfolge aufbauen, das Ganze. Deswegen ist es einfach so, dass wir wirklich mit den Basics auch irgendwo reinstarten. Wir werden in Zukunft auch, sagen wir mal, vermehrt Interviewgäste hier haben, haben da schon mehrere Anfragen jetzt bekommen zu Leuten, die gerne auch im Podcast auftreten wollen. Da geht es vom Bauträger über Fix und Flip, über alles. Das wird also auch nochmal sehr spannend werden. Und wir werden in diesem Bezug dann immer auf die einzelnen Themen nochmal genauer eingehen. Aber wir starten erstmal wirklich mit den Basics rein. Wir werden auch vor jedem Podcast nochmal die Community fragen, was ihr hören wollt, was euch interessiert. Und dann jeweils schauen, was passt auf die Themen, die wir sowieso schon jetzt abhandeln möchten, damit wir einfach hier eine gute Reihenfolge bekommen. Und ja, damit hier Ruhe und Ordnung herrscht.
So hatten wir das vor und deswegen würde ich sagen, wir steigen da auch direkt mal ein, Markus.
Genau, also ich hatte gestern eine kleine Fragerunde bei Instagram gemacht auf meinem Kanal, einfach zu dem Thema, okay, wir starten den Podcast, was wollt ihr hören? Da kamen verschiedene Fragen rein, unter anderem zu dem Thema, welche Kennzahlen wir bei Immobilien zugrunde legen, um quasi Preis und Leistung einzuschätzen. Die Frage kam von Johnny, danke, Dank geht raus an Johnny dafür. Und ja, da können wir eigentlich direkt einsteigen. Marco, du kannst vielleicht einfach mal kurz erzählen, auf was legst du Wert, wenn du Immobilien bewertest? Ja, und welche Kennzahlen legst du zugrunde und auf was achtest du eigentlich so im Generellen, damit unsere Zuhörer wirklich wissen, okay, ich habe noch nie eine Immobilie gekauft. Wie geht sowas vonstatten?
Ja, ich muss mich natürlich immer so ein bisschen selber dabei ertappen, dass ich da den sehr professionellen Blick drauf lege, den natürlich jetzt unsere Zuhörer höchstwahrscheinlich zum größten Teil nicht haben. Ganz wichtig ist im Prinzip so der Eindruck von so einer Immobilie an sich, ne? Also klar, Standort ist das eine, den Standort sollte man auch kennen. Ich würde keinem empfehlen, irgendwo zu investieren, wo er den Standort nicht wirklich kennt. Also mir nützt es nichts, wenn ich jetzt hier in Dresden sitze und mir eine Wohnung in Wuppertal kaufe, obwohl ich Wuppertal noch nie gesehen habe, Wuppertal nicht kenne und einfach vom Standort her keine Ahnung habe. Das würde ich also keinem empfehlen. Das heißt, guckt euch Sachen an, die in eurem Umkreis sind, die ihr auch mal erreichen könnt, beziehungsweise wo ihr wisst, okay, das ist ein Standort, der funktioniert. Was heißt funktioniert? So ein Standort muss Wirtschaftskraft haben, so ein Standort darf keinen großen Leerstand haben und so ein Standort sollte sich natürlich auch, was die Preise angeht, noch nicht in Richtungen bewegt haben, dass es einfach gar keinen Sinn mehr macht, dort zu investieren. Ja, so ein Standort, ich sage jetzt mal München. Ja, ist so ein typischer
Standort. Total günstig quasi.
Investieren.
Du bist so der Billigheimer, ja, der gern günstig kauft. Deswegen auch München.
Dann musst du nach München oder Hamburg. Da kriegst du auf jeden Fall noch was für dein Geld.
Auf jeden Fall.
Ja, genau. Worauf achte ich noch? Ja, wenn ich dann was gefunden habe, gucke ich mir das Ganze natürlich erstmal an. Erstmal auf dem Papier. Meistens hat man ja schon ein paar Fotos dabei. Da sollte man natürlich einen relativ guten Eindruck davon bekommen, wie die Immobilie ist, beziehungsweise in welchem Zustand sie ist. Ja. Da ganz einfach drauf achten, wie sieht die Wohnung aus? Wie sehen die Böden aus? Wie sieht die Küche aus und so weiter? Das sind auch immer Ansätze, um dann später eine Preisverhandlung zu machen. Klar, wenn ich eine Küche oder ein Bad neu machen muss, muss ich investieren. Das kann ich dann aber auch beim Eigentümer, der verkaufen will, natürlich anbringen und sagen, hier müssen wir was am Preis machen. Bei einer Besichtigung natürlich auch darauf achten, wenn ich dann die Wohnung oder das Haus besichtige, wie sehen die allgemeinen Flächen aus? Da kann man immer sehr viel dran ablesen, finde ich. Habe ich in den letzten Jahren immer wieder gesehen, wie so ein Hausflur aussieht. Das sagt extrem viel darüber aus, was für eine Mieterschaft wir in dem Haus haben. Ja, wenn da alles voll steht und verkramt ist oder auch die Kellerräume komplett aussehen wie eine Müllhalde, dann weißt du im Prinzip schon, die Leute, die dort wohnen, nehmen sich überhaupt nicht mit dem Eigentum anderer in Acht. Das ist immer so ein Alarmzeichen, wo man echt überlegen muss, möchte ich das, will ich das oder kriegt man das vielleicht irgendwie in den Griff? Bei einer Eigentumswohnung finde ich das relativ schwierig. Weil da ist dein Einfluss auf die ganze Sache recht begrenzt. Bei einem Mehrfamilienhaus, naja, da brauchst du dann halt eine Strafhausverwaltung und musst dort wirklich erstmal aufräumen. Also
prinzipiell haben wir es auch so gemacht tatsächlich, dass wir in den Kaufvertrag die Klausel mit reinnehmen, dass das Haus wirklich sperrmüllfrei und beräumt zu übergeben ist. Ja? Weil wir uns einfach nicht mehr auf diese ganzen Thematiken einlassen möchten, dass wir ein zugemülltes Haus bekommen und dann uns selber noch um die Beräumung kümmern müssen. Also wir haben die Klauseln mit in den Kaufvertrag aufgenommen, ist einfach unser Standardvertrag. Und von daher machen wir das immer schon vorneweg klar, dass wir dieses Haus bitte beräumt haben möchten. Aber nochmal, um einfach auf den Anfang wirklich hinzukommen. Du bekommst ein Exposé von einem Makler. Ja. Oder du bekommst auch jetzt in der Maklerei, wenn du als Makler agierst, du bekommst ein Haus von einem Eigentümer und der sagt, schätz mir mal bitte meine Immobilie ein. Im Endeffekt Zustand ja, aber du weißt genauso gut wie ich, dass Zustand in der heutigen Zeit eine tatsächlich untergeordnete Rolle spielt.
Ah, okay, das
meinst du. Also ja, im Endeffekt geht es ja wirklich darum, klar, Standort ist wichtig, legt euch den Standort fest, aber was ist wirklich, auf was schaut ihr, wenn ihr, oder was schauen wir auch, wenn wir ein Angebot bekommen? Und das ist wirklich erstmal prinzipiell, wir schauen natürlich, rechnet sich das Ding irgendwo. Ja? In Dresden beispielsweise, Leipzig auch oder generell auch in Sachsen, kannst du davon ausgehen, dass Häuser so circa Mitte der 90er Jahre saniert wurden. Ja? Von daher ist der Zustand bei den meisten Häusern relativ ähnlich oder du kannst von einem ähnlichen Zustand ausgehen. Wenn sich dieser nach Besichtigung natürlich, sag ich mal, als schlechter erweist, ist das nochmal ein anderes Thema. Aber prinzipiell ist es so, ja, Standort anschauen, Mikrolage auch anschauen, was ist rundherum um das Haus, ja, haben wir quasi eine gute Anbindung in die Stadt, haben wir vielleicht eine Anbindung zur Autobahn, ja, so eine Sachen sind Einkaufsmöglichkeiten gegeben. Und dann eben die Thematiken, was ist die Rendite, was ist der Kaufpreisfaktor, ja, das ist, denke ich, noch ausschlaggebender. Der Zustand kommt ja dann wirklich erst zum Tragen, wenn du besichtigen gehst. Und das ist ja in der heutigen Zeit auch schon schwierig genug, da überhaupt erstmal einen Termin zu finden für eine Besichtigung. Also von daher.
Richtig. Und natürlich immer noch gucken, wenn ihr dann so ein Objekt mal auf dem Tisch habt, bei dem Thema, was Markus gerade sagte, was ist die Rendite, auch mal wirklich schauen, was wird dort aktuell an Miete erwirtschaftet, wie ist der Quadratmeterpreis der Miete und dann macht euch einfach mal den Spaß und schaut dann einfach mal in Vermietungsangebote rein. Ja, Vermietungsangebote in der gleichen Region, wo liegen die Preise in der Neuvermietung, beziehungsweise wo liegt aktuell, wenn es zumindest einen gibt, der Mietspiegel, um auch zu sehen, okay, wo kann ich die Immobilie hin entwickeln, damit die dann für mich Sinn macht. Beziehungsweise vielleicht macht sie auch schon Sinn, aber nach einer Optimierung macht sie natürlich noch viel mehr Sinn, weil ihr macht es ja nicht zum Spaß, sondern ihr wollt damit ja ganz klar Geld verdienen.
Ich habe das Gefühl, also viele machen das einfach nur noch zum Spaß und wollen gar kein Geld mehr verdienen. Also das ist so meine Erkenntnis, die ich aus dem aktuellen Markt so ziehe. Aber gut, es ist auch wieder ein anderes Thema.
Lass ja, das habe ich ja auch schon öfter.
Ich habe das
ja auch schon öfter erlebt. Ne? Ich meine, ich kenne Mehrfamilienhäuser hier in Dresden wirklich in absoluten Top-Lagen, wo du Stuck an der Decke hast, Wandmalereien, so halt der klassische Altbau. Und dann sind die Kisten halt wirklich für 4,50 Euro vermietet. Ja, wo der normale Neuvermietungspreis irgendwo bei 9 Euro liegt.
Ist in Leipzig halt noch schlimmer, muss man ja auch so sagen. Ne, also wir liegen ja, ich sag mal, wenn wir in Dresden einen Marktdurchschnitt haben beispielsweise von 7 Euro, dann liegen wir in Leipzig halt bei 5. So, ne, das ist halt einfach so eine Sache. Deswegen muss ich auch ehrlich sagen, wir sind natürlich sehr auf den Osten geprägt, ja, deswegen auch wirklich der Immobilienpodcast aus Dresden für Mitteldeutschland. Wir kennen uns einfach hier in unserer Gegend natürlich auch besser aus. ich bin zwar deutschlandweit unterwegs, aber trotzdem ist Dresden, Leipzig, der Osten, Chemnitz, alles drum und dran. Das sind schon meine Steckenpferde, wo ich mich wohlfühle. Und das ist schon Wahnsinn. Deswegen muss ich auch sagen, Dresden ist da sehr, sehr ausgelutscht, will ich mal sagen, was die Preise angeht. Aber wie gesagt, einfach nochmal, um auf das Thema Standort zurückzugehen, dass wir nochmal wirklich für den Zuhörer eine Schrittfolge haben, wie er vorzugehen hat. Ja? Im Endeffekt, ihr bekommt ein Angebot von einem Makler und ihr schaut erstmal, liegt das Angebot überhaupt in dem Standort, den ihr euch vorstellt. Ja? Also ihr macht mal angenommen, ihr wohnt jetzt beispielsweise auch in Dresden. Dann würde ich euch empfehlen, macht euch vielleicht einen Radius von, sagen wir mal, 50 Kilometern und schaut in diesen 50-Kilometer-Radius nach Angeboten. Das heißt, wenn das Angebot in diesem 50-Kilometer-Radius liegt, ist schon mal der erste Punkt erfüllt. Dann geht es aber darum, was ist es für eine Mikrolage oder was ist es für eine Stadt generell? Ja, wenn ich jetzt mir quasi so eine Stätte anschaue wie in Sachsen, dann Riesa, Aue, keine Ahnung was, kann man alles machen. Muss man sich aber auch erstmal rantrauen und würde ich vielleicht auch nur machen, wenn es entweder das Ding fast geschenkt bekommt, gibt, so rum, nicht bekommt, ja. Gibt. Oder ich einfach aus der Ecke komme und ganz genau weiß, was es für eine Lage ist, in der wir uns da befinden. Weil von außen betrachtet sehen manche Lagen super aus und die Gebäudesubstanz ist super, die Straße sieht super aus. Aber es kann immer sein, dass es Ecken sind, wo der Einheimische sagen würde, auf keinen Fall, no way, lieber nicht da investieren. Ja? So, und das ist einfach ein Thema, wo ich mir so sage, da muss man echt sehr genau drauf aufpassen, aber legt euch vorher fest, wo ihr sucht und was für Standorte ihr wirklich beackern wollt. So, auf was schaust du noch bei einem Standort? Was ist dir bei einem Standort wichtig und vielleicht auch für die Zuhörer interessant?
Kleiner Tipp dahingehend nochmal, was du gerade gesagt hast, was auch die Lage angeht. Wenn ihr so ein Angebot habt und ihr seid euch vielleicht noch nicht ganz so sicher, setzt euch ins Auto, fahrt hin, guckt euch einfach wirklich mal den Standort an, beziehungsweise die Lage und sprecht auch einfach mal Leute an, die dort wohnen in der Umgebung. Ne? Einfach oder in so einem Haus. Einfach mal die Mieter fragen, fühlen sie sich hier wohl? Wie ist es hier so mit der Gemeinschaft? Da kriegt man oftmals sehr, sehr ehrliche Antworten. Man wird zwar auch viele Antworten bekommen, ja, hier läuft überhaupt nichts, die Hausverwaltung macht das und das nicht, aber wenn man sich das so ein bisschen anhört, dann merkt man meistens, dass es eigentlich nur Kleinigkeiten sind, die so schwelen und die Leute sich im Großen und Ganzen ja immer recht wohlfühlen, weil die wohnen da teilweise nicht umsonst seit 10 oder 15 Jahren. Dann kann es ja eigentlich gar nicht so schlimm sein.
Das stimmt. Die Leute meckern immer gern rum und das Thema ist auch immer, wenn ihr natürlich da auftretet als Käufer, als Kaufinteressent, ist immer eine gewisse Angst da, dass ihr die Leute aus der Wohnung rausschmeißt oder auch die Miete irgendwo erhöht, sodass eigentlich manchmal auch, sag ich mal, Antworten da rauskommen, die vielleicht nicht ganz wahrheitsgemäß sind, einfach um euch die Immobilie irgendwo schlecht zu reden. Das muss man immer differenzieren. Ja, aber prinzipiell, also wie gesagt, Standort ist der erste Punkt bei einer Prüfung einer Immobilie, dass der Standort stimmt. Hier würde ich vielleicht sogar den Fokus legen auf Universitätsstädte. Ja, da haben wir wirklich Dresden, Leipzig, aktuelles Beispiel Jena, ja, bei genau. Uns. Das sind so Städte, wo man wirklich den Fokus drauf legen kann. Aber selbst diese Städte sind eben in der aktuellen Phase auch schon sehr teuer. So, und da einen guten Deal zu finden, ist halt auch extrem schwer. So. Und das ist ja auch genau der Grund. Und auch mein Problem, muss ich ehrlich sagen, mit der aktuellen Situation am Markt und auch mit dem, was euch Coaches teilweise da erzählen. Ja, es ist wirklich, es geht nur noch um Renditen. So, und wenn man 10% da kauft, dann ist das ein cooler Deal. Wenn der 10% da aber in der letzten Walachei irgendwo steht, und in 5 Jahren leer ist, weil die Bevölkerungsprognose irgendwie einen Minus aufzeigt von 10%, dann ist das halt auch kein gutes langfristiges Investment, ganz einfach. Und da müsst ihr wirklich darauf achten, dass es irgendwo sich die Waage hält aus Rendite und Nachhaltigkeit. Das ist ganz wichtig. Ja, es geht nicht immer nur um Rendite und um Cashflow, sondern es geht irgendwo um Nachhaltigkeit. Wir wollen langfristig und gut und sicher investieren.
Ja, denn was nützt euch die Wohnung am Ende des Tages, wenn die nach 3 Jahren dann leer steht und dann aber auch für 3 Jahre leer steht, ja? Dann zahlt ihr einfach drauf. Und das kann euch natürlich an Standorten, die irgendwo in der Walachei liegen, das kann euch da viel schneller passieren als an wirklichen Top-Standorten. Ich meine, in Dresden wirst du im Prinzip, sicher, wenn du in Dresden investierst, keinen Leerstand haben. Sowas gibt es eigentlich nicht mehr. Ja, selbst im Umland ist das, im Umland von Dresden wirst du kaum noch Leerstand finden. Also wenn wir uns jetzt hier direkt mal in Dresden so diese Nachbarorte angucken, ich sag jetzt mal Pirna, Heidenau oder Bannewitz, da wirst du Schwierigkeiten haben, überhaupt eine Wohnung zu finden. Also Markus hat ja jetzt selber gerade längere Zeit nach einer passenden Wohnung gesucht im Umland zum Eigennutz sozusagen oder um dort selber einzuziehen. Und ich glaube, auch das hat eine ganze Weile gedauert.
Das war Katastrophe. Also wir hatten ja, gut, wir hatten auch ein bisschen einen anderen Anspruch an die ganze Suche. Ja, wir hatten eben eine Zweiraumwohnung, meine Freundin und ich, und wir wollten uns vergrößern, wollten eben auch für unseren Hund einen kleinen Garten mit dran haben und so. Und dieses Produkt mit Garten ist natürlich sehr schwer zu finden. Von daher ist das nochmal eine ganz andere Suche gewesen, ganz anderer Ansatz auch. Aber ja, wir sind dann doch fündig geworden, sind auch ganz happy damit. Also von daher passt das alles.
Das vielleicht auch gleich als kleiner Tipp, ja, so einen Gartenanteil an so einer Wohnung, wenn ihr was kauft, das hat natürlich immer einen unwahrscheinlichen Mehrwert, ja, ihr hebt euch vom Markt ab, gerade in schwierigen Märkten finde ich das immer besonders wichtig, also wenn ihr jetzt schon an Standorten kauft, die vielleicht einen Leerstand aufweisen, ihr müsst euch vom Markt abheben, eure Wohnung muss eine Qualität haben, beziehungsweise ein Merkmal haben, was die anderen nicht haben. Ja, damit du dich einfach vom Markt abhebst und trotzdem deine Wohnung vermietet bekommst.
Das ist ja auch, sag ich mal, eine Sache, die viele Leute immer nicht wissen, dass man einfach teilweise bei kleineren Wohnungen, ja, ich meine, viele Investoren starten ja mit einer kleineren Wohnung, irgendwo ein oder zwei Raum, dass man eben mit einer Küche, mit einer Einbauküche einfach auch so den Wert der Immobilie heben kann, weil man diese auch einfach mit vermieten kann. Man bekommt mehr Miete, man findet eventuell sogar schneller einen Mieter, weil die Leute keine Lust haben, bei so einer kleinen Wohnung noch für eine Einbauküche zu zahlen. Das sind alles Punkte, die man einfach anwenden kann. Ja, aber da sind wir ja schon wieder, sage ich mal, in der nächsten Folge vielleicht sogar, wo es darum geht, wie steigere ich die Attraktivität dann quasi auch eines Investments. Auf was für Renditen zielst du so ab? Also was ist so eine Rendite, wo du sagst, mit der würde ich mich zufrieden geben? Ist eine sehr allgemeine Frage, weil es ja immer ums Gesamtbild geht, mit Standorten, mit allem drum und dran. Aber was ist so ein Thema, wo du sagst, okay, das sind so Sachen, die will ich eigentlich mindestens haben bei einem Investment?
Ja, das ist relativ schwierig. Also ich sag mal so, an A-Standorten wie jetzt Dresden selber, da wäre ich von der Rendite her so gestrickt, dass es mir ausreichen würde, wenn die...
Ist Dresden ein A-Standort oder ein B-Standort?
Für mich ist Dresden mittlerweile ein A-Standort. Ja, klar,
weil du hier wohnst.
Ja, in der großen Einschätzung ist es natürlich ein B-Standort, ganz klar. Wir haben die Top 7 hier in Deutschland. Zwei davon haben wir ja vorhin schon mal aufgezählt, mit München und Hamburg. Aber ansonsten ist Dresden natürlich ein B-Standort. Wenn man jetzt aber nur Sachsen nimmt und den Rest mal ausblendet, dann ist Dresden natürlich für Sachsen ein A-Standort. So würde ich das Ganze jetzt mal beschreiben.
Was ist interessanter, Dresden oder Leipzig?
Für mich persönlich.
Oder auch
mich persönlich Dresden. Ich finde Leipzig, wie das Wort schon sagt, Leipzig etwas überhyped und mir macht das wirklich große Sorgen, was dort aktuell auch am Markt teilweise passiert, was mit Investoren gemacht wird, beziehungsweise was dort allgemein gerade passiert. Ich meine, Stichwort Konnewitz ist eine Thematik, die natürlich schon ein gewisses Bauchgefühl erzeugt. Deswegen muss ich sagen, Leipzig ist eine schöne Stadt, würde ich aber persönlich jetzt eher die Hände von lassen. Da finde ich Dresden, da ich auch hier wohne, einfach viel attraktiver.
Du hast also quasi ein Problem damit, wenn dein Haus geteert wird. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist doch heutzutage gang und gäbe.
Ja, naja, es gibt ja auch viele andere große Investoren, ne, die wir da haben, gerade auch bei Neubauprojekten. Ich meine, wenn einem dann die Baustelle halb in die Luft gesprengt wird, das macht nicht unbedingt so viel Spaß. Aber ja, gut, das ist eine Thematik, die haben wir in Dresden wahrscheinlich in kleinerer Form auch irgendwo, aber noch lange nicht in den Dimensionen. Und in den Dimensionen möchte ich mich auch gar nicht bewegen. Aber wie gesagt, Dresden ist für mich ein Standort, renditetechnisch, sage ich mal, ist es mir in Dresden ausreichend, wenn die Wohnung sich selber finanziert? Ja, da muss ich nicht noch einen großen Cashflow machen, sprich, dass am Ende des Monats noch richtig groß was hängen bleibt. Gehe ich natürlich ins Umland, wo ich natürlich auch ein bisschen ein höheres Risiko eingehe, dann sollte am Ende des Tages beziehungsweise am Ende des Monats natürlich noch ein bisschen was hängen bleiben.
Und Leute, ne, nur ganz kurz auch, um bei diesem Thema einzuhaken, sich selbst finanzieren oder selbst tragen, da gibt es, das ist immer eine Frage der Auslegung und der Kalkulation. Ja, also wenn euch quasi Vertriebe erzählen, dass sich Wohnungen selbst tragen, solltet ihr vielleicht in die Kalkulation etwas genauer reinschauen und euch mit der Thematik auch genauer beschäftigen, weil es in den meisten Fällen gar nicht so ist. Es wird euch vorgerechnet, auf dem Blatt ist es auch so, aber die Kalkulationen, die einfach die Vertriebe zugrunde legen, entsprechen nicht dem, wie es realistisch quasi eigentlich am Markt üblich wäre. Das nur ganz kurz, um eingehakt zu haben.
Ja, da gibt's ja ganz oft diese Rechnung, ne? Die Wohnung trägt sich von alleine, weil die Tilgung des Kredites im Prinzip mit auf die Habenseite geschrieben wird. Das ist natürlich so eine Sache. Ja, du legst aber am Ende des Monats von deinem Einkommen irgendwie 150 oder 200 Euro drauf. Das ist hier natürlich nicht gemeint. Der Kredit, sprich die Tilgung und der Zins, und die Kosten, die die Wohnung verursacht, sollten sich durch die Miete finanzieren.
Das wäre auch ein geiles Thema für eine spätere Folge. Einfach so die Strategien und die Vertriebstaktiken der Vertriebe. Da fällt mir auch schon so der ein oder andere Kunde ein, den wir hier einladen können.
Das finde ich auch. Ich bin ja immer wieder erstaunt, zu was für Preisen solche Vertriebe dann doch Wohnungen verkaufen. Ja, Wahnsinn, ja. Nicht nur hier in Dresden, sondern, also ich habe ja selber Kunden, die das so machen, ne, die hier in Dresden zu bestimmten Preisen einkaufen und es dann wirklich in Hamburg, München oder sonst wo die Renditen halt extrem niedrig geworden sind, an Kapitalanleger verkaufen, wo ich dann anschließend den Preis sehe und mir denke, das ist doch nicht wahr.
Also wir hatten letztens die Story tatsächlich, auch einfach kurz aus dem Nähkästchen geplaudert, dass ein Eigentümer aus München bei einem Freund von mir angerufen hatte und eben sagte, er würde gern seine Wohnung verkaufen. Und wir liegen in Dresden so roundabout im Schnitt bei 2.300 Euro den Quadratmeter für Eigentumswohnungen. Und er sagte, er würde gern seine Wohnung verkaufen. Und mein Freund sagte eben zu ihm, ja, das ist ja super und so, was stellen Sie sich für einen Preis vor? Weil meistens haben die Eigentümer heutzutage ihre eigene Kaufpreisvorstellung. Und der Eigentümer sagte zu ihm, ja, also so 10.000 Euro den Quadratmeter müssen schon kommen. In einer mittleren Lage in Dresden, wo mein Freund gesagt hat, gut, dann können wir das Gespräch auch direkt beenden.
Ja, also ja, nur mal so ist halt nicht Dresden.
Wie weltfremd manche Leute auch damals gekauft haben. Ich wette auch, er hat halt selber wahrscheinlich vor keine Ahnung wie vielen Jahren selber wahrscheinlich zu 4.000 Euro gekauft von irgendeinem Vertrieb und sagt halt jetzt mit Wertsteigerung von irgendwie 100%, macht es schon Sinn, da 10.000 Euro anzusetzen.
Wahnsinn. Ja. Ja, das ist aber auch, das ist definitiv mal ein Thema, weil ich finde, was da mit den Leuten gemacht wird, das ist, da muss man halt vorsichtig sein, was man dazu sagt. Aber ich denke, wir verstehen uns da, dass das nicht okay ist, was da gemacht wird.
Ist grenzwertig, aber ja. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, in Zeiten der Digitalisierung und in Zeiten von Google und keine Ahnung, was für Karten, die ich mir aufrufen kann, um Preise rauszufinden, ist es halt auch manchmal wirklich Eigenverschulden der Leute, wenn man
definitiv
nicht mal irgendwie es schafft, einfach bei Google einzugeben, durchschnittlicher Kaufpreis Eigentumswohnung Dresden oder irgendwas oder sich einfach mal eine Kalkulation zieht. Ja, also von daher ist es, aber dafür machen wir das Ganze auch, dass die Leute einfach noch einen besseren, tieferen Eindruck bekommen. Ja, wir sind jetzt gerade in diesem Podcast jetzt schon bei 33 Minuten. Wir haben sehr viel außenrum geredet. Ja, eigentlich soll es ja quasi um die Kennzahlen auch mal bei der Immobilienbewertung gehen. Wobei ich da auch nochmal zurückkommen muss zwischen diesem Unterschied Dresden-Leipzig. Also wir zahlen ja in Dresden und Leipzig inzwischen, sage ich mal, gleiche Kaufpreisfaktoren. Ja, wer das nicht weiß, der Kaufpreisfaktor ist quasi der Vervielfältiger der Jahresnetto-Kaltmiete. Und der ergibt dann quasi den Kaufpreis. Also wenn ich 50.000 Euro Jahresnetto-Kaltmiete habe, ich habe einen Vervielfältiger von 20, also einen Kaufpreisfaktor von 20, dann ist der Kaufpreis der Immobilie 1 Million. Das bedeutet quasi, ich habe nach 20 Jahren die Immobilie refinanziert, ja, wenn ich diese 50.000 jedes Jahr reinstecken würde in den Kaufpreis. So wie dazu einfach als Eckpunkt. Ja. Also das ist das Thema so. Wir haben in Leipzig ähnliche Kaufpreisfaktoren wie in Dresden. Aber in Leipzig ist die Miete halt viel geringer. Wir haben da Häuser, da sind Mieten von 4 Euro normal.
Ja.
In Dresden, sag ich mal, wenn wir niedrige Mieten haben, sind wir irgendwo bei 5,50 und dann sind wir wirklich schon sehr niedrig angesetzt in Dresden. So. Und von daher haben wir das, ist das Potenzial einfach in Leipzig noch etwas höher bei gleicher Rendite aktuell. Und deswegen sehe ich tatsächlich Leipzig da etwas im, auf dem Vormarsch, ja. Hat sich ja die letzten Jahre auch bewährt. Ich meine, die Leute haben wie wild da gekauft. Und das ist einfach so ein Thema, wo ich sage, da sehe ich Leipzig noch etwas mehr Potenzial, weil wenn wir jetzt in Dresden inzwischen bei 7,57 teilweise im Schnitt sind und trotzdem Faktorenzahlen von über 30-fach, ja, dann muss ich mich halt echt fragen, ob ich mein Geld nicht lieber verbrenne oder ja, ob ich in einen anderen Standort gehe, so ganz einfach.
Gebe ich dir an der Stelle recht, allerdings, wenn man mal so ein bisschen vergleicht und die Märkte kennt, Dresden, Leipzig, muss man sagen, dass die Immobilien in Dresden oftmals einen höheren Qualitätsgrad aufweisen als die in Leipzig.
Ja, stimmt.
Leipzig hat extrem viel Bestand, der noch, ich will es jetzt mal, ansaniert ist und genau da werden diese Mieten auch bezahlt und da darf man natürlich immer nicht vergessen, wenn man da natürlich dann investiert, dass da noch erhebliche Kosten auch auf einen zukommen.
Genau, so jetzt kommen wir zum letzten Punkt tatsächlich auf meiner Liste und das ist Zustand. Jetzt hast du das Thema angesprochen, sehr gut, und zwar geht es darum, jetzt gehen wir mal, du sagst, in Leipzig ist die Qualität geringer, nicht flächendeckend,
oftmals,
aber prinzipiell oftmals, genau, geringer als in Dresden. Und deswegen sind die Preise in Leipzig, sage ich mal, auch bei gleichem Preisniveau, ist das Objekt in Leipzig quasi schlechter von der Bewertung trotzdem her. So, jetzt gehen wir aber mal nach Frankfurt am Main. Jetzt gehen wir mal nach Offenbach. Jetzt gehen wir mal nach Hamburg. Ja, die Preise sind absolut utopisch. Da reden wir ja wirklich von Faktoren, die rufen da 40-50-fach auf, teilweise für Mehrfamilienhäuser und haben noch Elektrik aus den 70ern. Qualität spielt einfach in der heutigen Zeit kaum noch eine Rolle. Die Leute interessiert es teilweise nicht mal mehr, was sie noch machen müssen. Die kaufen einfach nur, weil sie den Standort geil finden und weil sie sagen, das Potenzial ist da. Die Kalkulation geht in den meisten Fällen nicht so tief, dass die Investoren rechnen und sagen, okay, ich kriege jetzt hier die Mieten erst, wenn ich so und so viel investiere. Sondern die gehen ran und sagen, okay, die Mieten sind jetzt hier in Frankfurt bei 5 Euro, ich kriege aber 16, so ungefähr.
Ja, aber da, ist das ein Ansatz für dich?
Wie bitte?
Aber ist das ein Ansatz für dich an der Stelle?
Nicht.
Ist das ein Ansatz überhaupt für dich, nur nach Lage zu kaufen und Zustand ist im Prinzip, ja, sagen wir es mal ganz klar, scheißegal?
Nein, überhaupt nicht, aber ich sage ja nur, was der Markt, was der Markt widerspiegelt. Ne? Also prinzipiell, ich bin immer der Meinung, das Gesamtkonstrukt muss stimmen. Das Gesamtkonstrukt aus Zustand, Lage, Qualität des Gebäudes generell, Mieterstruktur, das muss alles irgendwo stimmen. Es ist aber nicht der aktuelle Markt, ja, und das ist das, was ich sagen will. Du kannst dich für Immobilien am aktuellen Markt interessieren, aber sobald du eine ordentliche Kalkulation ansetzt und auf verschiedene Punkte eingehst, hast du meistens keine Chance, weil es gibt irgendeinen Deppen, der nicht drauf eingeht und dem es scheißegal ist, zu gut Deutsch. Ja, und von daher, wie gesagt, da sehe ich Sachen, wie gesagt, auch in Frankfurt, in Offenbach, ne, und ich meine, Offenbach ist nun wirklich ein Fleck Erde, wo ich mir sage, naja, kann man machen, muss man aber nicht. Ja, wir sind im Osten sowieso verwöhnt. Wir sind in Leipzig, Dresden von der Bauqualität, von der Altbausubstanz auch sowieso ja total verwöhnt. Wenn wir in den Westen rübergehen, ja, dann kriegst du wirklich, da rollen sich dir die Zehennägel hoch, wenn du dort in die Immobilie besichtigen gehst. Das ist einfach so.
Ja. Ich denke, wir sind
einfach so,
ja.
Punkt, komm.
Kann man nicht mehr zu sagen, ist im Prinzip komplett richtig, was du da jetzt aufgeführt hast. Was ich mir vorhin jetzt gerade nebenbei noch notiert habe, ist, wir haben jetzt natürlich nur von Maklern gesprochen, aber es gibt natürlich auch noch weitere Möglichkeiten, an Immobilien zu kommen. Welche Möglichkeiten hast du denn da in den letzten Jahren jetzt so genutzt, um an Immobilienangebote überhaupt zu kommen?
Also die Thematik ist ganz klar, seit auch dieser Immobilienhype einfach die letzten, sagen wir mal, 8 Jahre aufkam, ist natürlich auch die Anzahl an Immobilienmaklern extrem gestiegen. Also jetzt macht ja heutzutage jeder, ich will jetzt kein Schimpfwort benutzen. Jeder.
Ja, aber es ist wirklich so. Jeder makelt irgendwas. Makel
auf einmal. Ja, wenn ich.
Jeder denkt, er kann Mehrfamilienhäuser so. Und jeder denkt, er kann Investment im zweistelligen Millionenbereich.
Dreistelliger Millionenbereich teilweise. Also ich kriege wirklich, ich bekomme als Einkäufer für ein Family Office teilweise schlecht eingescannte Excel-Listen mit irgendwelchen Adding durchgestrichen, wo dann dreistellige Millionenobjekte draufstehen, einfach nur ohne eine Anrede, ohne sehr geehrter Herr, einfach nur mit, wenn Sie was wollen, melden Sie sich. So, das ist ja, das Ding.
Ist halt,
ja, und von da, das ist echt extrem. Aber der Makler ist halt nun mal aktuell immer noch die größte Schnittstelle zum Markt. Das ist einfach so. Und gehen wir jetzt mal davon aus, man hat nicht wie wir jetzt den ganzen Tag Zeit, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, musst du zwangsläufig einfach eigentlich auf den Makler zurückgreifen, weil auch dieses Thema, oder ich sag mal andere Quellen genannt, ja. Du kannst zu Hausverwaltungen gehen und sagen, hier, wenn ihr was habt, sagt gern Bescheid, dann bin ich euer Mann. Du bist aber der 50., der das inzwischen macht. Ja, das ist auch so ein
wahrscheinlich,
Thema.
Wahrscheinlich, ja.
Jede ordentliche Immobilienfirma hat auch die Hausverwaltungen irgendwo auf der Agenda und schreibt diese auch regelmäßig an. Das machen wir auch selber. Ja, mit regelmäßigen Newslettern und regelmäßigen E-Mails. Hallo, wir sind noch da, wir möchten kaufen. Also das funktioniert alles. Was sind noch Alternativen? Das sind Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, so eine Leute, Rechtsanwälte, die einfach Immobilienrechtsanwälte vor allem auch, die mit diesem Thema in Berührung kommen und die als erstes zum Beispiel erfahren, wenn eine Insolvenz kommt, ja, oder wenn irgendwie durch irgendwas auf den Markt kommt. So, das sind so Themen oder Leute, die ich auch noch ansprechen würde. Und auf der anderen Seite muss man auch echt sagen, das hast du vorhin angesprochen, das Thema, einfach, wenn ihr euch eine Nachbarschaft quasi ausgesucht habt, wo ihr etwas kaufen möchtet, dann geht da spazieren und zwar regelmäßig. Unterhaltet euch mit den Leuten, ja, auch gerade, das ist gerade auch im Einfamilienhaus und Eigennutzersegment wichtig. Unterhaltet euch mit den Leuten und irgendwann, wenn ihr eine gewisse Zeit einfach euch lasst, wird dabei irgendwas rumkommen, ja. Also von daher, das sind so Sachen, die ich persönlich cool finde, die ich auch selber nutze. Hast du noch eine Idee, was man noch machen kann?
Ja, dahingehend mal die Frage, was hältst du von so Portalen? Also es gibt ja so mehrere Portale, ne? Es gibt Immowelt, es gibt Immobilien-Scout, es gibt eBay-Kleinanzeigen. Auch da sind ja oft viele Angebote für Wohnungen drin. Hast du sowas schon mal genutzt? Nutzt du sowas? Ich gucke zum Beispiel oft bei eBay-Kleinanzeigen rein, auch wenn es mittlerweile so ist, dass die Leute, die dort einstellen, ja, wenn es die Privaten sind, dann glaube ich anschließend von 50 kleinen Wald- und Wiesenmaklern Anfragen bekommen, weil die da noch Geschäft füttern. Oftmals hat man es dann natürlich mit Privatpersonen zu tun, die recht unprofessionell agieren. Ich habe das jetzt erst vor kurzem gehabt. Ich habe eine Anfrage gestellt an eine Privatperson, die ihre Wohnung verkaufen wollte. Der Standort war Freiberg. Und ich bekam halt gesagt, ja, also wenn, dann verkaufe ich nur an einen regionalen Eigennutzer, warum auch immer. Im Prinzip kann das der Dame ja egal sein, wer ihre Wohnung kauft.
Habe ich schon öfter gehört jetzt, dass man nur an Regionale verkauft tatsächlich, ja.
Sehr, sehr kurios. Das aber mal dahingestellt. Und auf die Nachfrage nach Bildern, um den Zustand der Wohnung mal etwas zu bewerten, kam dann auch die Aussage, naja, Bilder mache ich nicht, wenn, dann müssen Sie ja persönlich vorbeikommen. Also damit müsst ihr einfach rechnen, wenn ihr in solchen Portalen guckt und mit privaten Personen zu tun habt, ihr könnt dort keine Professionalität erwarten.
Ja, also ich sag mal so, wenn man den richtigen Makler in der Hand hat, wird vieles vorbereitet, wird einem auch vieles abgenommen. Es sind oftmals aktuell Makler auch unterwegs, die nicht sehr viel machen für ihr Geld, das muss man auch dazu sagen, aber einige machen nach wie vor einen sehr guten Job und haben ein sehr gutes Netzwerk, ja. Also von daher, das ist eine Sache, die ich persönlich oft nutze. Jetzt zu den Portalen einfach mal.
Ich gebe mir Mühe.
Jetzt zu den Portalen einfach mal zurückzukommen. ImmoScout, ImmoWelt, eBay Kleinanzeigen. Über eBay Kleinanzeigen haben wir bisher, glaube ich, erst ein Haus gekauft, aber immerhin ein Haus gekauft. Und über ImmoWelt und ImmoScout kommen regelmäßig Sachen rein. Also die Leute sagen zwar immer, ja, alles, was beim Scout landet, ist über den Markt. Nichtsdestotrotz haben wir durch diese Portale auch schon sehr gute Deals gemacht. Es wird aber nicht einfacher, das muss man auch ganz klar so sagen. Dadurch, dass dieser Hype eben aufkommt und das Interesse an Immobilien immer größer wird und die Zinsen auch niedrig bleiben, suchen die Leute händeringend nach Alternativen und gucken dann eben auf diesen Portalen, richten sich ihre Suchaufträge ein. Und dann geht's los. Aber ich habe selber über ImmoWelt habe ich eine, jetzt muss ich überlegen. Ich habe, glaube ich, über ImmoWelt eine Wohnung gekauft und ich habe über ImmoScout eine Wohnung gekauft. Und ich habe noch eine Wohnung gekauft, weil die Maklerin quasi direkt auf mich zukam, weil wir eben schon Geschäft gemacht haben und gesagt hat, hier, hast du Lust zu kaufen? Hat auch sonst kein anderer auf dem Tisch liegen. So, das ist natürlich immer das Beste. Off-Market ist immer, ist ja auch das Zauberwort der Immobilienszene. Jeder will Off-Market-Immobilien kaufen. Ich erinnere da nur an die diversen Gruppen bei Facebook, die Off-Market-Immobilien anbieten, aber irgendwie sagen, ja, wenn ihr euch jetzt nicht entscheidet, in 2 Stunden stelle ich einen Scout. Also richtig gut. Ja, aber es sind Portale, die man nutzen kann, die aktuell nicht sehr hohe Erfolgsaussichten haben, aber man muss einfach regelmäßig dranbleiben. Und gerade eben auch, wenn man nicht in den Großstädten sucht, kann Immobilien-Scout und Immowelt und so, können das immer Alternativen sein, die hier und da einen guten Deal zulassen. Das definitiv.
Sehr gut. Okay. Ich würde sagen, wir sind dann mit unserer heutigen Folge erstmal am Ende angekommen. Ich hoffe, euch hat das Ganze ein Stück weit mehr Informationen gebracht. Es hat euch gefallen und das letzte Wort am heutigen Tage hat Markus.
Ja, wie gesagt, Leute, danke, dass ihr zugehört habt. Lasst gerne bei Spotify ein Follow da, dass ihr die nächsten Folgen auch nicht verpasst. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, wendet euch einfach an Marco oder an mich über die Social-Media-Kanäle oder über die E-Mail. Und dann sehen wir weiter. Wir freuen uns auf weitere Folgen und einfach auch Feedback von eurer Seite. Also wenn ihr Feedback habt, gebt uns das bitte auch, egal ob negativ, ob positiv. Wir freuen uns über alles und wir versuchen die Qualität dieses Podcasts hier weiter zu steigern. Das war jetzt unser erster Podcast. Also verzeiht es uns, wenn hier und da mal Fehler unterlaufen oder wenn wir ja vielleicht auch noch nicht so sprachgewandt sind in der ganzen Thematik, wie man sich das vielleicht von anderen Podcasts so vorstellt. Aber wir geloben Besserung, freuen uns auf eine coole Zeit mit euch und einfach auf diesen Austausch über das Thema Immobilien und Finanzen. Und wie gesagt, bleibt dabei. Wir haben demnächst auch wieder gute Interviewgäste am Start. Und dann freuen wir uns aufs nächste Mal. Haut rein, ihr Lieben. Ciao, ciao.
Ja, das war sie also. Die erste Folge Quadratmeter, dem Immobilienpodcast aus Dresden für Mitteldeutschland. Wir hoffen, es hat euch gefallen und hört uns auch beim nächsten Mal.